Deutschlandfunk, der Tag.
Die Waffenruhe im Gazastreifen. Vor ein paar Wochen gab es da noch große Hoffnung. Jetzt kehrt der Krieg dort mit voller Wucht zurück.
Wir werden das Gesicht des Nahen Ostens ändern. Die Kampfhandlungen werden im Gazastreifen fortgeführt. Und je mehr die Hamas an ihrer Weigerung festhält, unsere Geiseln freizulassen, wird unser Druck größer und stärker.
Benjamin Netanyahu, der israelische Regierungschef, vor wenigen Tagen in der Knesset. Der Militäreinsatz in Gaza, der geht jetzt tatsächlich in eine neue Phase. Die israelische Armee bereitet sich vor auf eine neuerliche Besetzung dieses Küstenstreifens. Was da gerade genau passiert, hören wir gleich. Und wir sprechen über einen anderen Konflikt, China und Taiwan. Das chinesische Militär ist ja gerade unterwegs mit einem großen Manöver vor der taiwanesischen Küste. Die Lage rund um den Inselstaat und welche Strategie die chinesische Führung da gerade verfolgt. Auch dazu mehr an diesem Mittwoch, dem 2. April 2025. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Seit mehr als eineinhalb Jahren, seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023, kämpft die israelische Armee jetzt im Gazastreifen. Immer wieder nur unterbrochen von kurzen Feuerpausen und diplomatischen Initiativen. Jetzt scheint es aber kein Halten mehr zu geben. Israel hat in der vergangenen Nacht angekündigt, die Angriffe nochmal deutlich auszuweiten. Mein Kollege in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, hat mir vorhin berichtet, was die israelische Armee da gerade macht.
Na, die ist auf dem Vormarsch, wenn man so sagen will. Es gibt ja schon seit über zwei Wochen jetzt diese neue Offensive. Die hat begonnen mit heftigen Luftangriffen. Da sind viele Menschen auch getötet worden. Und dann gingen eben Bodentruppen weiter voran. Und das wurde jetzt nochmal heute Nacht deutlich ausgeweitet. Das gibt auch die Ankündigung, große Gebiete zu räumen. Zunächst mal im Süden des Gazastreifens. Da ist ja die Grenze zu Ägypten, der sogenannte Philadelphia-Korridor. Da gibt es jetzt große Teile, die geräumt werden sollen, wo Menschen draus fliehen sollen. Das heißt, Zehntausende, die in Rafah zum Beispiel, diesem Grenzort, sich aufgehalten haben, die dort Schutz gesucht haben, die müssen jetzt wieder weg. Und das sorgt natürlich für Panik bei den Menschen, weil das eben auch einhergeht mit dem Vorrücken von Bodentruppen, mit Beschuss, mit Angriffen aus der Luft. Es hat auch heute Nacht wieder Tote gegeben. Es gibt Berichte über den Angriff auf ein UNRWA-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens. Auch da gibt es Aktivitäten. Also insgesamt rücken Israels Truppen vor und man hat offenbar das Ziel, den Druck zu erhöhen.
Das Ziel, das würde ich gerne mal wissen. Welcher Plan steckt hinter dieser Offensive, auch hinter dieser Ausweitung, die da jetzt gerade stattfindet?
Ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte. Das eine ist tatsächlich, dass man Gebiet unter seine Kontrolle bringen will. Das hat auch Israel Katz gesagt, der Verteidigungsminister. Der hat gesagt, große Flächen sollen tatsächlich in israelische Sicherheitszonen umgewandelt werden. Das heißt, die will man möglicherweise auch dauerhaft unter israelische Kontrolle bringen. Das war ja auch immer so ein Argument, was gesagt wurde der Bevölkerung in Gaza und der Hamas. Wenn ihr die Geisel nicht freilasst, wenn ihr nicht aufgebt, dann werden wir uns immer mehr Gebiet im Gazastreifen aneignen. Und das sieht jetzt so aus, als ob das passiert. Zunächst im Süden, aber auch im Norden. Bevölkerung muss fliehen. Die wird jetzt zusammengedrängt in Gebieten, in denen ja bisher schon viele Menschen waren, wo völlig unklar ist, wie sie versorgt werden. Das ist das eine. Das zweite große Thema ist tatsächlich Druck. Druck einerseits auf die Hamas. Das hat man in den letzten Tagen ja schon hin und wieder gesehen. Da gab es vereinzelte Proteste im Gazastreifen. Also Menschen, die jetzt auch aufbegehren gegen die Hamas und die einfach wollen, dass der Krieg endet. Und dann eben aber auch Druck auf die Bevölkerung im Gazastreifen. Das heißt, man bringt jetzt wieder Zehntausende, möglicherweise Hunderttausende Menschen auf die Flucht. Man sorgt dafür, dass die Menschen sich nicht sicher sind. Und dazu kommt eben noch eine sich verschärfende humanitäre Lage. Das darf man ja auch nicht vergessen. Israel lässt seit über vier Wochen keine humanitären Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen. Also da kommt kein Essen rein, kein Wasser, kein Treibstoff, keine medizinischen Versorgungsgüter. Also wir hören Berichte tatsächlich von Menschen, die Amputationen erleben ohne Anästhesie. Wir hören von 25 Bäckereien, die es bisher gab, die jetzt alle geschlossen sind, weil sie einfach nicht weiter betrieben werden können. Und das verschärft natürlich die Lage ungemein.
Das heißt, kommt es da zu einer Hungersnot?
Das ist das, was ansteht, ja. Es gab in der vorletzten Woche tatsächlich Berichte von den Vereinten Nationen, die damals gesagt haben, wir haben noch etwa zwei Wochen Zeit, da können wir die Menschen ernähren. Das liegt daran, dass die Waffenruhe, die es ja gab, ab Mitte Januar, ab dem 19. Januar, hat eine Waffenruhe begonnen, sechs Wochen, und dann gingen sie noch ein bisschen weiter. Diese Zeit war total gut für die Versorgung der Menschen im Gazastreifen. Da sind jeden Tag im Schnitt 600 Lkw-Ladungen reingekommen. Das heißt, man konnte auch die Lager auffüllen. Es gab wieder Mehl, es gab Treibstoff, es gab alles medizinische Material, was man brauchte in weiten Teilen. Also das war total wichtig. Aber diese Vorräte, die gehen jetzt zur Neige nach über 4 Wochen, wo wieder nichts reinkommt. Und das ist offenbar Teil des Drucks auch. Israel sagt dann ziemlich zynisch, naja, es ist noch genug da. Die Hamas muss es einfach nur verteilen an die Bevölkerung und soll sich das nicht selber unter den Nagel reißen. Aber das wird zum Beispiel von den Vereinten Nationen massiv bestritten. Also man hat offenbar den Eindruck, der Druck auf die Bevölkerung, der soll offenbar auch über Aushungern erreicht werden. Und das wird sich verschärfen jetzt in den nächsten Tagen.
Jan-Christoph, du hast das schon erwähnt und wir haben es ja auch gehört, wir haben darüber berichtet, über Menschen, die im Gazastreifen in den vergangenen Wochen gegen die Hamas demonstriert haben, die auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Was für eine Bewegung ist das? Was für Menschen sind das, die sich da zusammentun?
Also erstmal war das neu. Das gab's so noch nicht, denn das ist gefährlich im Gazastreifen. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die nicht nur am 7. Oktober Israel angegriffen hat, sondern die auch Terror ausübt gegen die eigene Bevölkerung. Also wenn man im Gazastreifen auch vor dem 7. Oktober gegen die Hamas auf die Straße gegangen ist, dann hat man sein Leben riskiert. Es gab Tote, es gab Hinrichtungen, es gab schwere Verletzungen, auch schon vor dem 7. Oktober. Das heißt, diese Proteste, die es jetzt gab, die wurden auch zum Teil gewaltsam zerschlagen. Sie waren nicht besonders groß. Also alle, die sagen, das ist so eine Art Gaza-Frühling, analog zum arabischen Frühling, die übertreiben stark. Das waren vielleicht ein paar tausend Menschen, die an verschiedenen Orten auf die Straße gegangen sind. Immerhin, das waren Menschen, die laut gerufen haben, wir wollen vor allem diesen Krieg beenden. Auch die Hamas ist schuld an diesem Krieg. Es gibt jetzt immer wieder auch einzelne Szenen, die ja zu denken geben. Zum Beispiel gab es einen Vorfall in Deir el-Balah. Da hat ein Polizist offenbar versucht, eine Menschenmenge zu zerstreuen, die auf der Suche war nach Mehl, ganz verzweifelt. Und dabei ist ein Mensch getötet worden, der Mitglied eines Clans war in Deir el-Balah. Und dann wurde dieser Polizeimensch, so zeigen es zumindest die Videos, und der soll zu Hamas gehört haben, exekutiert auf offener Straße. Und die Menschen haben gerufen, möge die Hamas dir doch helfen. Also das heißt, die Wut gegen die Hamas, die scheint zu wachsen. Das ist noch keine Massenbewegung. Und auf der einen Seite versucht natürlich Israel, versucht das alles zu verstärken und versucht das auch in den sozialen Medien zu spielen. Das ist auch im Gazastreifen wichtig. Auf der anderen Seite trauen sich viele Menschen tatsächlich nicht. Und dann ist es eben das eine, ob man gegen die Hamas und gegen diesen Krieg auf die Straße geht. Das heißt nicht, dass man automatisch im Gazastreifen nach über 16 Monaten Krieg dann auch zum großen Israel-Freund wird.
Du hast jetzt auch erklärt, welche Taktik Israel da fährt, wie die Palästinenser im Gazastreifen auch ja durchaus ausgehungert werden sollen. Gibt es da denn in Israel irgendeine Art von Bewegung dagegen, die sagt, das ist Unrecht, das ist gegen das Völkerrecht, das ist strafbar?
Es gibt Menschen, die das sagen, aber wenn ich ehrlich sein soll, sind das sehr wenige, das sind Einzelfälle, das sind ganz wenige. Auch wenn man sich hier die Demonstrationen in Israel in den letzten Tagen angesehen hat, da geht es um die Geiseln natürlich, denn viele Menschen hier, die für die Geiseln oder dafür auf die Straße gehen, dass die Geiseln freikommen, die haben den Glauben verloren an die eigene Regierung, dass tatsächlich die Geiseln dieser Regierung irgendwie noch wichtig sind. Die haben die Erfahrung gemacht, Geiseln sind vor allem freigekommen durch Verhandlungen. Und wenn jetzt dieser Krieg wieder hochgefahren wird, wenn das alles wieder eskaliert, dann ist die Chance, Geiseln lebend aus dem Gazastreifen rauszubekommen, immer geringer. Und das bringt die Menschen, denen die Geiseln nahestehen, in schiere Verzweiflung. Das andere ist dann ein innenpolitisches Thema. Netanyahu ist sehr unter Druck wegen einer Affäre, wo es um geheime Dokumente geht. Da geht es auch um die Justiz, die hier umgebaut werden soll. Das ist ein großes innenpolitisches Thema, was wir jetzt vielleicht nicht vertiefen. Aber wenn man ehrlich ist, das Schicksal der Menschen im Gazastreifen ist den meisten Menschen egal. Auch die Mainstream-Medien, die großen Fernsehsender zum Beispiel, die zeigen kaum Bilder aus dem Gazastreifen über das, was da passiert. Das Schicksal der Menschen dort spielt hier keine Rolle.
Aber das war mal anders, oder? Oder erinnere ich das falsch?
Es war nicht wesentlich anders, muss ich sagen. Nein, die Menschen sind hier natürlich immer noch traumatisiert vom 7. Oktober. Die denken an die Geiseln, die denken an das, was der 7. Oktober hier im Land ausgelöst hat. Und das ist im Fokus. Und das wird hier auch immer wieder in neuen Schleifen dargestellt. Es gibt jetzt immer mehr auch freigelassene Geiseln, die große Interviews geben, die das Leid des 7. Oktober, ihr Leid in der Hand der Terrororganisation Hamas auch wieder in Erinnerung rufen. Das alles ist hier sehr präsent. Und es gibt viele Menschen, die nichts sehnlicher wollen, als dass die Geiseln freikommen. Und die Israels Regierung und ihrem Fortschreiten im Gazastreifen, diesem Gerede davon, dass militärischer Druck am Ende die Geiseln freigibt, die dem nicht mehr trauen. Denn tatsächlich ist das in diesen langen Kriegsmonaten nicht passiert. Und die Hamas, die ja auch zerschlagen werden soll, das ist ja auch eines der Kriegsziele, die ist immer noch da.
Das heißt, was können wir sagen? Wie ist gerade die Unterstützung für Netanyahu in Israel?
Es gehen viele Menschen auf die Straße. Auch gerade, weil sie sich Sorgen machen um die Zukunft Israels als demokratischer Rechtsstaat. Netanyahu will gerade zwei wichtige Figuren hier entlassen. Das eine ist die Generalstaatsanwältin. Das andere ist der Inlandsgeheimdienstchef vom Shin Bet. Die beiden sollen gehen. Netanyahu sagt, es gibt kein Vertrauen mehr. Das sind zwei Institutionen, die auch die Regierung ganz wesentlich kontrollieren sollen. Und man vermutet, das ist der Verdacht und das kann man auch wohl auch glauben, dass es einen Zusammenhang gibt zu den Vermittlungen eben des Inlandsgeheimdienstes und auch der Generalstaatsanwältin im Umfeld und gegen Netanyahu selbst. Da geht es um Korruption, da geht es um die Weiterleitung von Geheimnissen, da geht es um Schmiergelder aus Katar, da geht es auch um die Tatsache, dass die öffentliche Meinung, Medien beeinflusst werden sollten. All das ist da Thema dieses Skandals und die Menschen sagen, naja, wenn jetzt diese beiden Kontrollinstanzen noch abgesägt werden sollen, dann ist der Rechtsstaat endgültig in Gefahr. Das ist aber vermutlich nicht die Mehrheit. Es sind schon viele Leute, die auf die Straße gehen, aber es gibt auch viele, viele, die diese in Teilen sehr rechtsextreme Regierung gewählt haben und die Netanjahus harte Hand gegen Gaza, gegen die Palästinenser, diese entmenschlichte Haltung gegen Palästinenser und die Weigerung, Palästinensern hier in der Region irgendeine Art von Perspektiven zu geben, die das teilen, zumal nach dem 7. Oktober.
Jan-Christoph, wir müssen dann noch über einen weiteren Teilaspekt dieser ganzen Geschichte sprechen. Benjamin Netanyahu wird sich heute aller Voraussicht nach auf den Weg nach Ungarn machen, zu einem Besuch dort. Und er wird dort landen und politische Gespräche führen, trotz eines internationalen Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs. Was bedeutet das für Netanyahu, dass er sozusagen trotz dieses Haftbefehls frei nach Ungarn reisen kann?
Naja, er kann nur nach Ungarn reisen und vielleicht noch in die USA. Das hat er ja auch schon getan. Das ist der Raum, den er jetzt gerade hat. Es ist ziemlich eng geworden für Netanyahu. Also in viele Länder kann er nicht mehr reisen. Ungarn gilt als treuer Verbündeter. Orban versucht sich da eben zu profilieren, der ungarische Präsident einerseits gegen die EU, aber auch eben an der Seite Israels. Dass es einsam geworden ist, das hat man zum Beispiel in der letzten Woche gesehen, das war eine ganz andere Veranstaltung. Da hat es eine Antisemitismuskonferenz in Jerusalem gegeben und die da gekommen sind, das waren rechtsextreme Politiker aus Europa. Da waren eigentlich auch liberale Leute eingeladen, die haben dann dankend abgelehnt, als sie gesehen haben, welche Extremisten dort auf der Bühne sitzen und da an dieser Veranstaltung teilnehmen. Das heißt, man sieht daran so ein bisschen, es ist einsam geworden um Netanyahu und um diese Regierung. Obwohl Ungarn ja auch Vertragsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs ist, lehnen sie es ab, sagen, er wird hier nicht verhaftet, wir werden das nicht vollstrecken. Und wenn man aber genau hinguckt, dann haben auch andere Länder das gesagt, dass das nicht passiert. Also zum Beispiel Frankreich hat gesagt, Netanyahu wird bei uns nicht verhaftet. Italien, Polen. Und es gibt ja auch entsprechende Aussagen von Friedrich Merz, dem designierten Bundeskanzler. Der hat gesagt, naja, er werde Netanyahu einladen nach Deutschland und man werde schon Mittel und Wege finden, dass er nicht festgenommen wird. Da fragt sich natürlich, welchen Stellenwert dann überhaupt noch internationale Rechtsprechung hat, auch für Deutschland, welchen Stellenwert das internationale Strafgericht hat.
Und wenn du das so beschreibst, wie einsam es um Netanyahu geworden ist, auch wie er da gerade politisch unter Druck steht in Israel, wie siehst du seine weitere politische Zukunft?
Also die Koalition steht, das kann man nicht anders sagen. Er hat sich zusammengetan mit ultraorthodoxen und rechtsextremen Koalitionspartnern. Er hat seine Machtbasis jetzt nochmal erweitert, indem Außenminister Gideon Saar nochmal in die Regierung eingetreten ist. Auch ein total homophober Politiker einer ganz kleinen Splitterpartei kommt jetzt in die Regierung, bekommt sogar ein Ministeramt. Itamar Ben-Gvir, der ist verurteilt wegen der Unterstützung von Terrororganisationen, Minister für nationale Sicherheit, ist mit dem Beginn des Gaza-Kriegs jetzt vor zwei Wochen wieder eingetreten in die Regierung. Man hat jetzt einen Haushalt durchgebracht, das ist ein wichtiger Punkt gewesen. Ich bin ziemlich sicher, dass die Regierung bis weit ins nächste Jahr im Amt bleiben wird. Und für die, die da zusammen sind, läuft es gut. Netanyahu kann seine Macht sichern mit der Koalition. Die Ultraorthodoxen bekommen massive Subventionen von staatlicher Seite. Und es wird dafür gesorgt, dass möglichst wenige den Wehrdienst leisten müssen. Naja, und die Vertreter der radikalen Siedler, die sind ohnehin auf dem Vormarsch. Denn im Westjordanland, da werden die Siedlungen ausgebaut wie noch nie. Da wurden jetzt gerade weitere Siedlungen legalisiert. Also das Projekt, was die verfolgen, wird auch von dieser Regierung unterstützt. Insofern ist da eine Gemeinschaft zusammen, die aus ihrer Sicht das, was sie vorhat, voranbringen kann. Ob das nun gut ist hier für die Befriedung des Nahen Ostens, ist eine ganz andere Frage.
Jan-Christoph Kitzler war das. Vielen Dank für diese Analyse. Danke dir.
Gerne. Tschüss.
Und wir beleuchten heute einen weiteren Konflikt. Der ist zwar noch nicht offen eskaliert, aber es wirkt trotzdem bedrohlich, was da gerade passiert rund um den Inselstaat Taiwan, 150 Kilometer von China entfernt. China sieht diesen Staat ja sozusagen als abtrünnige Provinz, die eigentlich zurückgeholt werden muss. Seit gestern hält das chinesische Militär jetzt ein großes Manöver vor der Küste von Taiwan ab. Es ist eine gigantische Drohkulisse, begleitet von schweren Anschuldigungen aus Peking. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums wirft der Regierung in Taiwan vor, das Land spalten zu wollen. Aus dem Präsidialamt in Taiwan dagegen eine klare Ansage.
Wir haben die Lage vollständig im Blick. Angesichts externer Bedrohungen wird unsere Regierung weiterhin das demokratische und freie Verfassungssystem verteidigen.
Was ist da also gerade los rund um Taiwan? Meine Kollegin Caroline Vogt verfolgt das von China aus. Sie ist in Shanghai und hat mir vorhin die Lage geschildert.
Ja, es gibt ein großes Militärmanöver, eine Militärübung des chinesischen Militärs. Das ist insofern erstmal keine Besonderheit, dass das tatsächlich ziemlich regelmäßig stattfindet. In der Größe allerdings nur so ein-, zweimal im Jahr. Also letztes Jahr gab es das auch schon. Und da sind eben Dutzende Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge aufgefahren worden und die umzingeln diese kleine Inselrepublik Taiwan regelrecht von Norden, von Süden, von Osten. Und es gibt eben auch Übungen in der sogenannten Taiwanstraße, also die Wasserstraße zwischen der Insel Taiwan und dem chinesischen Festland. Und die Übung, die dort stattfindet, da sagt das chinesische Militär selber, man versucht eben verschiedene Blockadesituationen nachzustellen für strategisch wichtige Punkte und Wege. Und es geht aber auch so ein bisschen darum, Einsatzbereitschaft zu üben, denn die fehlt dem chinesischen Militär grundsätzlich. Und auch die Kommunikation der verschiedenen Streitkräfte untereinander zu üben. Also das ist eine große Übung, wo wirklich Marine, Heer, Luftwaffe und Raketeneinheiten zusammen üben und sich miteinander abstimmen müssen. Und das ist schon was Besonderes. Was heute noch dazu kam, heute Morgen, waren sogenannte Präzisionsschläge mit Langstreckenwaffen. Also da wurde wirklich auch das Schießen mit scharfer Munition geübt auf simulierte Ziele, wie zum Beispiel Häfen oder Energieanlagen. Also das ist schon was, wo die Chinesen den Kriegsfall simulieren. Und da das Ganze eben heute auch in der Taiwanstraße stattgefunden hat, hieß das Manöver oder heißt die Übung Meerengendonner. Und der Name, der hat dann noch eine Zahl hinten dran, das ist die Jahreszahl 2025 und den Buchstaben A. Und das wiederum deutet darauf hin, dass es, wer A sagt, muss auch B sagen, dass es noch eine Übung B geben wird. So war das nämlich auch vergangenes Jahr. Da gab es im Frühjahr eine große Übung und dann nochmal im Herbst. Und man kann davon ausgehen, dass das dieses Jahr auch so sein wird.
Caroline, und kann man dann sagen, dieses Manöver, das ist sozusagen eine Probe, da probt China einen Angriff auf Taiwan.
Genau so ist das.
Okay.
Genau das wird geprobt.
Und wie ist das nach internationalem Recht? Darf China das einfach so rund um Taiwan so eine riesige Flotte auffahren und solche Manöver durchführen?
Das würde China natürlich sofort mit Ja beantworten und sagen, das ist unsere innere Angelegenheit. Es geht darum, unsere territoriale Integrität herzustellen. Denn China betrachtet Taiwan als Teil des eigenen Landesgebietes. Und nun ist es so, wenn man genauer hinschaut, die Frage, was darf China, dann kann man natürlich sagen, dass China, die Volksrepublik China, das Recht dazu hat, Militärübungen in den eigenen Hoheitsgewässern abzuhalten. Das ist natürlich gar kein Problem. Oder auch auf hoher See. Problematisch wird es dann, wenn es in die Richtung geht, dass die chinesischen Streitkräfte in die ausschließliche Wirtschaftszone Taiwans vorstoßen oder aber auch in die Hoheitsgebiete Taiwans. Also heute war es zum Beispiel so, dass man schon in die Luftüberwachungszone mit eingedrungen ist. Das passiert mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und kriegsrechtlich relevant wird es aber, wie gesagt, erst, wenn man wirklich in die Hoheitsgebiete Hoheitsgewässer oder Hoheitsgebiete Taiwans vorstößt. Da achtet das chinesische Militär wirklich penibelst drauf, dass das nicht passiert. Aber sie haben so ein bisschen eine Schattenflotte, eine Milizflotte, die dann gerne mal auch noch ein Stückchen weiter vorgeschickt wird, um zu provozieren, um zu gucken, wie sind die Reaktionen und einfach um da drohend und mächtig aufzutreten.
Wie viele Kilometer vor der Küste beginnen diese Hoheitsgewässer?
Der ganz enge Raum sind so 55 Kilometer. Die engste Stelle zwischen Taiwan und dem Festland China, das sind ungefähr 145 Kilometer Abstand. Also da ist schon auch genug Platz, um sich aus dem Weg zu gehen.
Wie reagiert denn jetzt Taiwan? Wie reagiert die taiwanesische Führung auf dieses Manöver? Vor der eigenen Haustür sozusagen.
Ja, also das Außenamt und das Präsidialamt, die haben diese Übung scharf verurteilt als gefährliche Provokation. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Reaktion relativ gelassen ist, weil das eben auch an sich ja kein neues Gebaren Chinas ist. Also es hat sich beispielsweise nur eine Sprecherin des Präsidialamtes geäußert, der Präsident Lai Ching-te persönlich eher nicht. Und man hat klar gemacht, man steht hinter der eigenen Souveränität, man werde seine demokratische Verfassung verteidigen. Und im April soll es eine eigene Militärübung Taiwans geben. Und da kann man gespannt sein, was da dann aufgefahren wird.
Caroline, wenn wir uns das mal auf der Karte angucken, Taiwan ist ja winzig im Vergleich zu China, ein winziges kleines Inselchen vor der Küste. Wie sehr ist China denn diesem Land militärisch überlegen?
China ist Taiwan extrem überlegen militärisch. Also es hat 8-mal so viele Schiffe, Kriegsschiffe wie Taiwan. Es hat ungefähr 4-mal so viele Kampfflugzeuge und 10-mal so viele Soldaten. Also den 2 Millionen chinesischen Soldaten stehen ungefähr 215.000 taiwanische gegenüber. Und das macht, glaube ich, relativ deutlich, dass Taiwan da alleine keine Chance hätte und auf internationale Unterstützung definitiv angewiesen wäre, wenn es zum Kriegsfall käme.
Und was ist dein Eindruck? Fühlt sich China da sozusagen derzeit in einer komfortablen Situation, komfortabel in dem Sinne, dass so ein Angriff, so eine Übernahme Taiwans, eine militärische, dass die immer mehr in den Bereich des Möglichen rückt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich hat sich die Lage jetzt in den letzten Wochen noch mal ein bisschen geändert. Als die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump begann, war das Szenario noch ein wenig offener, denn im Wahlkampf und davor hatte sich Trump ziemlich offen gelassen, ob er noch hinter der Unterstützung für Taiwan steht. Also sein Vorgänger, Ex-US-Präsident Joe Biden, hatte ja zum Ende seiner Amtszeit sogar die Militärhilfen für Taiwan noch mal drastisch aufgestockt, noch mal 600 Millionen US-Dollar dort zur Verfügung gestellt. Und Trump hat das so ein bisschen offen gelassen, ob er diese Unterstützung weiter aufrechterhalten wird. Inzwischen ist es so, dass wir wissen, dass die US-Verteidigungsstrategie sehr, sehr stark auf den indopazifischen Raum setzt. Und das wissen wir durch das Leak, was es jetzt kürzlich gab. Da sind also interne Papiere nach draußen gedrungen. Und die Unterstützung für Taiwan wird aufrechterhalten, davon kann man ausgehen. Und das hat auch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bei seinem Besuch jetzt hier in der Region vergangene Woche nochmal unterstrichen. Man werde da dieses Abschreckungsszenario mithilfe der USA weiter aufrechterhalten. Und das hat natürlich für China die Lage nochmal ein bisschen geändert, ist aber möglicherweise eben auch nochmal ein Anlass gewesen zu sagen, okay, wir machen dieses Manöver, diese Übung jetzt, um zu demonstrieren, wir meinen es wirklich ernst damit, wir wollen diesen Anschluss von Taiwan an Festland China und wir werden das unter allen Umständen durchsetzen.
Und ist da möglicherweise auch etwas dran, was man häufiger in der Analyse hört, dass China mit solchen Manövern, du hast es selber gesagt, dass möglicherweise das nächste Manöver auch schon wieder in Planung ist, dass China sozusagen mit solchen Dauermanövern auch so einen Zustand der Normalität schaffen will, dass es völlig normal ist, dass chinesische Schiffe in großer Zahl rund um Taiwan aufkreuzen und dort auch ihre Übungen abhalten, schießen und Beschuss proben?
Absolut, würde ich so einschätzen. Ja, also tatsächlich ist meine Wahrnehmung so, dass eine gewisse Normalisierung sogar fast schon eingetreten ist. Also wir nehmen das in China selbst, die Stimmung so wahr, dass viele das tatsächlich unterstützen. Das wird ja auch sehr stark medial von der Staatspropaganda verbreitet, über die Staatsmedien, über Social Media auch. Da werden extrem martialische Videos und kleine Snippets gezeigt und auch verbreitet vom Militär, die eben signalisieren sollen, dass China stark ist und diesen Anschluss Taiwans definitiv vollziehen wird. Und das ist also sowohl ein Signal nach innen als auch nach außen. Denn Fakt ist auch, China hat es sich zum Ziel gesetzt, bis Mitte des Jahrhunderts, bis 2049, das ist das 100-jährige Gründungsjubiläum der Volksrepublik China, führend zu sein in allen Bereichen, also Wirtschaft, Politik und auch militärisch. Und diesen internationalen Führungsanspruch, der wird eben jetzt mit zunehmendem Erstarken, vor allem auch des Militärs, immer deutlicher und aggressiver ausgelebt und umgesetzt.
Und wenn ich dann diese wirklich spekulative Frage noch stellen darf, was schätzt du denn? Steht da sozusagen in den kommenden Jahren ein chinesischer Angriff auf Taiwan bevor?
Ja, da möchte ich selbst tatsächlich ungern spekulieren. Es gibt aber dazu natürlich Expertenmeinungen. Und es gibt vor allem auch tatsächlich Äußerungen von Staats- und Parteichef Xi Jinping selbst, der immer wieder betont in Reden, die Kriegsfähigkeit soll bis spätestens 2027 hergestellt sein. In den letzten Reden war auch immer mal die Rede schon von 2025, also dieses Jahr. Und warum braucht man Kriegsfähigkeit? Natürlich, um entsprechende Manöver dieser Art dann durchzuführen. Es gibt aber auch Experten, die sagen, eine klassische Invasion, eine Annexion, also ein Einmarsch in Taiwan ist unwahrscheinlicher. Der wahrscheinlichere Weg wäre eine Blockade Taiwans, also eben die Insel von Strom- und Wasserversorgung beispielsweise abzuschneiden. Und das kann man einfach nicht vorhersehen. Fakt ist, die Möglichkeit Chinas, die faktische Möglichkeit, die steigt mit zunehmender militärischer Stärke. Und China hat ja jetzt beispielsweise schon die zahlenmäßig größte Marine der Welt, größer als die der USA. Und insofern ist dieses Szenario absolut nicht auszuschließen. Und auch die Tatsache, dass China mit anderen autokratischen Systemen zusammenarbeitet und auch gemeinsame Militärübungen durchführt, jetzt wie kürzlich erst mit Russland und dem Iran, zeigt auch, da ist ein gewisser Machtanspruch da und den wird China perspektivisch auch umsetzen.
Caroline, vielen Dank.
Danke dir.
Caroline Vogt war das in Shanghai. Ein chinesisches Manöver und die Spannungen rund um Taiwan und der Krieg in Gaza, der mit voller Wucht zurückkehrt. Das waren unsere Themen an diesem Mittwoch, dem 2. April 2025. Der Tag at deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse für Feedback aller Art. Freuen wir uns immer drauf. Im Team waren heute Silvia Engels und Tobias Armbruster. Vielen Dank und ciao.